Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wie wir lieben vom Ende der Monogamie. Dieses Buch über Polyamorie hat Friedemann Karich vor 2 Jahren veröffentlicht und das hat natürlich viel Aufmerksamkeit erregt. Kein Wunder bei dem Thema Ende der Monogamie. Friedemann Karich schreibt und sendet auch in vielen anderen Medien. Er schreibt für die Süddeutsche Zeitung und die Zeit vor allem, hat für Funk, das junge Online-Angebot von ARD und ZDF gearbeitet. Jetzt hat er seinen ersten Roman veröffentlicht und mit dem ist er zu Gast hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Seien Sie willkommen, Herr Karich.
Guten Morgen. Vielen Dank.
Dschungel heißt der Roman. Gestern gab es, soweit ich weiß, die Buchbegrüßungsparty. Wie ist das für jemanden, der so viel publiziert wie Sie auf vielen Kanälen, wenn dann auch noch der erste Roman dazu kommt?
Das ist nochmal ein ganz anderer Sport, ehrlich gesagt. Ich wollte immer Romane schreiben, also literarisch schreiben. Und wenn das jetzt dann wirklich im Laden steht, dieses Buch, und man kann es anfassen, die Geschichte, die irgendwann mal eine Idee war in meinem Kopf und zu der es ja keine Literatur gibt, nichts anderes, keine Quellen, das hat nochmal einen ganz anderen Zauber, eine ganz andere Magie, als jetzt ein Sachbuch, was man ein bisschen so abarbeitet und was auch eine Fleißarbeit ist. Da ist ein Roman ein bisschen dickeres Brett, ehrlich gesagt.
Dann lassen Sie uns mal einsteigen in dieses dickere Brett. Da geht es um eine Freundschaft in dem Roman unter anderem, um zwei höchst unterschiedliche Jungs und junge Männer. Sie erzählen auf verschiedenen Zeitebenen davon. Felix heißt der eine, der andere, der Erzähler der Geschichte, der bekommt keinen Namen. Können Sie uns die beiden mal vorstellen? Was sind das für zwei Typen?
Ja, die sind sozusagen ein Odd Couple, würde man sagen, im Film in Amerika. Also die passen eigentlich überhaupt nicht zusammen, weil sie total gegensätzlich sind. Das ist zumindest das, was der Erzähler uns sozusagen kolportiert von dieser Freundschaft. Denn er erinnert sich, wie die zwei sich kennengelernt haben, zusammen aufgewachsen sind. Felix ist der stereotype, extrovertierte, verrückte, risikofreudige. Und der Erzähler, wie er es einmal nennt, wird immer so ein bisschen hinterhergeschleift wie ein Hündchen an der Leine und versucht, ihn einzufangen. Und so ist dann eben auch die Geschichte in der Gegenwart. Felix geht verloren in Kambodscha, ist auf Reisen und verschwindet einfach. Und der Erzähler muss ihm hinterherreisen und wieder einmal sozusagen gucken, was mit dem Freund ist und ihn retten, man weiß es nicht genau. Und ärgert sich eigentlich, weil er da überhaupt gar keine Lust drauf hat, wieder der Passive zu sein.
Jetzt fand ich interessant an dieser Freundschaftsgeschichte, dass das kein so ein Buddy-Roman ist, was für tolle Kumpels wir doch waren und was für tolle Sachen wir erlebt haben. Diese Beziehung, die schillert immer ganz stark, fand ich, zwischen den beiden. Und man fragt sich, wenn man da einsteigt, ist das eigentlich eine Freundschaft oder ist das so eine wechselseitige Ausnutzungsgemeinschaft, wo jeder den anderen braucht, aber auf eine eigentlich verquere Weise? Also was für eine Beziehung haben die beiden eigentlich aus Ihrer Sicht?
Ja, diese Freundschaft ist auf jeden Fall manipulativ, die ist nicht ganz gesund, das haben Sie richtig gelesen. Heute würde man sagen, vielleicht sogar toxisch, also da ist etwas Giftiges drin, das geht den beiden nicht gut damit. Mein Verleger hat so schön gesagt, das sind zwei junge Männer, die fallen und sich im Fallen aneinander festhalten. Es gibt einen Grund, warum die beiden so sind und warum sie sich so, warum sie auch nicht voneinander lassen können, obwohl es ihnen manchmal nicht gut tut. Es gibt eine gemeinsame Vergangenheit, vielleicht sogar ein Geheimnis, das auch was mit dem Verschwinden von Felix zu tun hat. Und wir lernen sozusagen in den Rückblenden durch die Augen des Erzählers diese beiden kennen und kriegen ein sehr, sehr krasses Bild von Felix erzählt und merken aber dann auch im Laufe des Buches, dass das natürlich nicht unbedingt stimmen muss. Weil auch wenn ich ihn jetzt von meinem besten Freund erzähle, ist das meine Erzählung über ihn und er ist vielleicht gar nicht einverstanden damit. Und wir merken also, dass der Erzähler, der sich am Anfang als der beste Freund der Welt geriert, der auch jetzt wieder sozusagen dem Freund zu Hilfe kommt, vielleicht gar nicht so ein guter Freund ist.
Wir haben schon gesagt, Sie erzählen auch von Beginn dieser Freundschaft, das fängt an mit einem Faustschlag ins Gesicht, als die beiden Jungs 7 Jahre alt sind, glaube ich. Der Autor Max Scharning hat so ein Blurb beigesteuert zu Ihrem Buch, steht hinten drauf und der schreibt da, Ihr Roman sei eine Hymne an das Jungsein und das Wildwerden. Das klingt natürlich toll. Ich dachte aber, eigentlich passt es überhaupt nicht zu Ihrem Buch, weil
das dürfen Sie ihm nicht sagen.
Eine Hymne an das Jungsein ist das ja überhaupt nicht. Dafür ist es diese Kindheit und auch diese Jungmännerzeit ja viel zu beladen und viel zu problematisch und viel zu toxisch, wie Sie gesagt haben, oder?
Ja, ich würde sagen, die beiden versuchen mit allem, was sie haben, trotzdem Kinder zu sein und trotzdem zusammen in der Pubertät als Jugendliche so ihren Weg zu finden, mit allem, was dazugehört, erste Erfahrungen mit Mädchen und Drogen und Verbrechen und sich da so ein bisschen frei zu schwimmen. Es ist tatsächlich eine Hymne, aber sie ist sozusagen in Moll geschrieben, weil die zwei nicht die Chance haben auf diese Normalität, auf dieses Ausbrechen. Und deswegen Felix in der Gegenwart auch ultimativ ausbricht. Also in einer Zeit, in der man ständig erreichbar ist, einfach alle Brücken hinter sich abbrennt, auch die digitalen nicht mehr erreichbar ist. Und der Erzähler sozusagen ihm noch mal ganz nahe kommen muss, auf seinen Spuren wandeln muss in Kambodscha, um selbst für sich herauszufinden, was eigentlich schiefgelaufen ist bei den Zweien.
Genau, in Kambodscha spielt der Roman zu einem großen Teil und damit greifen sie was auf, was eben heute auch zum Jungsein gehört, eben das Reisen um die Welt, die Existenz als Backpacker, wobei das in ihrem Roman jetzt wiederum gar nicht gut wegkommt. Da gibt es eine Reihe von Reisenden und auch von Leuten, die in diesem Business arbeiten dort, die sagen, ja, das ist der Krebs des Planeten heute, dieses sinnlose um die Welt reisen und jeden noch so unbekannten Ort irgendwie in den Lonely Planet, den Reiseführer reinzerren. Und die ganze Industrie, die an dem Reisen dranhängt, gehört auch mit zu diesem Krebs. Wie stehen Sie denn zu den Fernreisen? Haben Sie dem abgeschworen?
Ich bin natürlich da, wie viele von uns, ein wandelndes Dilemma. Also diese Ambivalenz kann ich für mich auch nicht auflösen, dass wir natürlich wissen, dass durch unseren Drang, unsere Neugierde, unsere Liebe zu dem Planeten und natürlich auch die Lust, der Hedonismus, immer wieder was Neues zu entdecken, wir genau damit ihn eigentlich zerstören. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel in Kambodscha in Hostel laufen, da ist ja keiner dahin gelaufen oder mit dem Fahrrad gefahren. Die sind alle geflogen und tragen also ganz aktiv, ganz konkret zur Klimakatastrophe bei, die sie eigentlich auch als, sagen wir mal, liberale, progressive, aufgeklärte Schicht, als die sich verstehen, wir uns verstehen, ich zähle mich da dazu, die wir eigentlich zu verhindern versuchen und vielleicht sogar zu Hause demonstrieren, aber dann wieder diese Fernreise machen. Und das ist ein Beispiel, da wollen wir gar nicht über die sozialen, ökonomischen Folgen für so ein dritte oder zweite Weltland sprechen, wo man immer sagen muss, der Tourismus ist sozusagen ein Monster, was vor sich selbst wegrennt. Und der Tourist will immer dahin, wo noch kein Tourist war. Die Tragik ist, wenn er dann da ist, dann ist ja schon einer da. Er kann es nicht auflösen. Und das wollte ich auch so beschreiben, weil ich selber sehr, sehr gerne reise, weil ich viel in diesen Ländern unterwegs war, wo man immer mit einem sozusagen einem lachenden und einem weinenden Auge herumläuft und man weiß, das, was ich hier sehe, das, was ich hier schätze, was mein Leben bereichert, verändert vielleicht sogar, das wird es so bald nicht mehr geben und ich bin schuld dran.
Und wieso Kambodscha? Das ist ja noch eines der Länder, das noch weniger bereist ist als etwa Thailand ganz in der Nähe.
Tatsächlich muss ich es technisch erklären. Ich brauchte für diese Geschichte ein Land, was realistischer scheint zu bereisen, also wo junge Menschen heutzutage hinfahren. Und Kambodscha kommt da gerade sozusagen touristisch, wird touristisch jetzt viel mehr erschlossen und holt auf gegenüber Thailand oder Vietnam. Und andererseits brauchte ich aber ein Land, wo man sich vorstellen kann, dass jemand verloren geht. Also dass man nicht einfach die Botschaft anruft oder die Polizei einschaltet, sondern wo man als sozusagen als Hinterbliebene oder als Angehörige relativ hilflos ist und keine Idee hat, außer natürlich hinzufahren und sich durchzuschlagen. Und das fand ich dann in Kambodscha. Und tatsächlich ist die traurige Geschichte ja mit dem Genozid und dem Bürgerkrieg durch Pol Pot und die Roten Khmer in den 70er Jahren sozusagen fast eine zu perfekte Folie für diese Geschichte über Verdrängung, weil ja auch dort diese unfassbaren Verbrechen, diese Brutalität, viele, viele verschwundene Menschen auch keinesfalls aufgeklärt ist und dass ein Land sozusagen ohne Gedächtnis ist. Wir können uns das schwer vorstellen, die wir uns richtigerweise total viel mit unserer Geschichte beschäftigen. Da steht das nicht in den Lehrplänen in der Schule. Das beginnt gerade erst, dass die Kinder da lernen, wo eigentlich die Großeltern abgeblieben sind. Und das trifft schon die Geschichte von zwei Freunden, die auch verdrängen, sehr, sehr gut.
Die jungen Leute, die man jetzt kennenlernt in ihrem Buch, die sind alle sehr mit sich selbst beschäftigt, ja, mit ihrer eigenen Geschichte, mit, wenn sie da unterwegs sind, mit dem Feiern und Freundschaften und Lieben und eben mit dem Reisen. Die Welt um sie herum scheint denen eher egal zu sein, dieser Generation, den Millennials, das sind sie wahrscheinlich, von denen sie da erzählen. Ist das ihre Wahrnehmung auch von dieser Generation, die sie da mit in ihren Roman gepackt haben?
Ja, tatsächlich verändert sich da, glaube ich, gerade etwas, wenn wir über Fridays for Future reden, wo ein jüngerer Ausschnitt dieser Generation oder vielleicht eine neue Generation auf die Straße geht für oder gegen etwas, was meine Generation, die Leute, die ich im Buch beschreibe.
Sie sind Anfang der 80er Jahre geboren.
Genau, ich bin 1982 geboren, also ich rutsche sozusagen knapp oben raus. Aber wir wissen das ja, wogegen da demonstriert wird. Es ist ja nicht so, dass das jetzt eine Enthüllung wäre. Aber wir sind nie auf die Straße gegangen. Und das ist schon eine Symptomatik jetzt im Politischen, dass wir sehr stark, wie Sie sagen, um uns selber kreisen und dass wir unsere kognitiven Dissonanzen nicht aktiv ausleben, sondern dann eher in die Sinnsuche gehen, ins Reisen. Früher sagte man Selbstverwirklichung. Wir sind sozusagen eine in gewissem Sinne verwöhnte Generation. Und ich glaube, wir müssen jetzt ein Stück weit auch lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und ich finde, das wird sehr, sehr spannend, was da in den nächsten Jahren passiert. Ob wir die Kurve kriegen und mit den Jüngeren zusammen etwas verändern können oder ob wir am Ende nur in den Hostels in Südostasien sitzen, Bier trinken und sagen, wir haben es eigentlich gewusst, aber gemacht haben wir nichts.
Ich würde jetzt zum Schluss vielleicht noch etwas ansteuern, was vielleicht der Kern des Romans ist. Der beginnt mit einem Motto einer amerikanischen Dichterin, Louise Glück. Und dieses Motto heißt sinngemäß, wir schauen einmal auf die Welt in der Kindheit, der Rest ist Erinnerung. Das ist das Motto, mit dem man einsteigt. Und oder anders gesagt, was uns in unserer Kindheit prägt, davon können wir uns nie befreien, was ja eine alte Streitfrage ist in Psychotherapien und so weiter. Ihr Roman hat mir erzählt, ja, das ist so. Man bleibt Gefangener seiner Kindheit. Sehen Sie das so?
Also ich glaube, wir können feststellen, dass man natürlich, wie Sie sagen, in der Kindheit besonders verletzlich ist und Weichen gestellt werden. Ich glaube, jetzt im echten Leben hat man natürlich Möglichkeiten zum Glück auf viele verschiedene Arten. Als literarischer Topos ist natürlich die Familie, die Eltern, die Mutter, der Vater, was die für einen Einfluss haben und wie sich die Kinder versuchen, davon frei zu machen, vielleicht sogar mit Gewalt irgendwie auszubrechen. Das ist natürlich ein klassisches Motiv und ein klassisches Narrativ, was ich da aufgegriffen habe. Ich bin ehrlich gesagt vorsichtig, weil da rutscht man so in die Küchenpsychologie, zu sagen, naja, der muss ja so sein, weil, guck dir die Eltern an, so ungefähr. Ich biete im Roman sozusagen, ohne jetzt das Ende verraten zu wollen, einen, sagen wir mal, metaphorischen Ausweg aus diesen Fesseln, die einem die Familie gibt. Und ich habe mir sehr, sehr lange Gedanken gemacht, was für ein Ausweg das sein soll. Und ich möchte ihn sozusagen verstanden wissen als Angebot auch an den Leser und die Leserin, sich selbst zu überlegen, aus welchen Fesseln möchte ich ausbrechen? Was sind die Muster, die ich vererbt bekommen habe? Reflektiere ich die? Kenne ich die? Weswegen würde ich vielleicht verschwinden? Und vor allem, wer würde mich suchen kommen? Habe ich diese Freundin, diesen Freund, der das für mich tun würde? Weil ich glaube, wenn man einen echten Freund oder eine echte Freundin hat im Leben, dann kann man aus allen Verhältnissen noch was Gutes machen.
Dschungel heißt der erste Roman von Friedemann Karich. Der ist gestern erschienen im Ullstein Verlag mit gut 300 Seiten, 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank für den Besuch hier bei uns.
Sehr gerne, vielen Dank.